Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Überlebt die nationale Identität in der Migrationsgesellschaft? Das ist das Thema der heutigen Diskussion unseres heutigen Podcasts. Ich diskutiere darüber mit Naika Verotan und mit Lukas Perfus. Naika, kannst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Naika Forutan. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik in Berlin an der Humboldt-Universität und ich leite das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Danke. Lukas, wenn man dich auf Internet findet, sofort natürlich, steht da klar, du hast über 20 Auszeichnungen als Schriftsteller und in anderen Funktionen. Bitte stell dich doch vor, obwohl man dich sehr gut kennt, vor allem in der Schweiz, aber auch international hier in Deutschland.
Ja, vielen Dank. Lukas Perfus ist mein Name, obwohl man im Berner Oberland das ganz anders betont. Tatsächlich, dort heißt es Perfus. Das heißt, es gibt schon diesen Sing-Sang und jedes Mal, wenn ich ins Berner Oberland zurückkehre, was nicht mehr so häufig vorkommt, dann merke ich schon, da gibt es so eine kleine Dissonanz in der Aussprache des Namens. Ich bin Schriftsteller, was meine, ich glaube nicht so sehr an Identitäten, muss ich zugeben. Ich halte das für ein sehr zweifelhaftes begriffliches Konstrukt. Aber Schriftsteller, da fühle ich mich sehr zu Hause. Da ist meine Zugehörigkeit tatsächlich. Ich bin Schweizer, was eine Zufall und Notwendigkeit. Es gab mal ein Buch von Jacques Monod. Ich bin zufällig Schweizer. Es ist notwendig, dass ich Schweizer bin, weil es gab keine Auswahl. Man hat mich nicht gefragt, ob es vielleicht eine andere, mir angenehmere Nationalität geben würde. Und das ist eine Sache, die mich bis heute beschäftigt. Woher nimmt eigentlich dieser Staat das Recht, mich als seinen Staatsbürger zu definieren?
Damit sind wir schon im Thema drin. Du hast verschiedene Identitäten angegeben von dir selbst und gleichzeitig die wichtige, dass du Schweizer bist, obwohl zufällig, man hat dich nicht gefragt. Die Menschheit ist aufgeteilt in 193 Staaten und damit Staatszugehörigkeiten und jeder und jede haben mit wenigen Ausnahmen irgendeinen Pass und wurden auch nicht gefragt, es sei denn, sie entscheiden sich nachträglich noch für eine andere Nationalität. Ich beispielsweise bin vor nicht allzu langer Zeit zusätzlich zur schweizerischen Nationalität Deutscher geworden. Ich bin jetzt Doppelbürger und das hat auch mit meiner Identität zu tun. Das heißt, ich freue mich damit, europäischer Unionsbürger zu sein, was ich als Schweizer unter den heutigen Bedingungen nicht so gut kann. Also als Schweizer kann ich mich so europäisch fühlen. Das ist meine Geschichte. Naika, du bist ja gleichzeitig auch Iranerin. Fühlst du dich als Deutsche oder fühlst du dich als Iranerin?
Naja, ich glaube nicht daran, dass diese Staatszugehörigkeiten unbedingt solche exklusiven Identitäten im Gefühl erzeugen. Ich habe auch eine doppelte Staatsangehörigkeit. Ich bin Iranerin und Deutsche. Würde ich jetzt in die USA auswandern, würde ich mich wahrscheinlich um die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bemühen. Und hätte ich diese drei und hätte gleichzeitig einen Mann aus Israel geheiratet und würde nach einer Zeit dorthin ziehen, würde ich wahrscheinlich auch die haben, obwohl das mit der iranischen sehr konfligiert. Ich will eigentlich nur sagen, man kann durchaus 2, 3, 4 und später würde ich mich scheiden lassen und vielleicht einen Mann aus Nigeria heiraten und möglicherweise auch diese Staatsangehörigkeit annehmen. Und die Frage ist natürlich, verbindet man damit ein patriotisches Zugehörigkeitsgefühl, das dann diese Staatsidentität ausmacht? Oder sieht man das vielleicht als Möglichkeitsraum oder sieht man das als Episode im Leben oder identifiziert man sich politisch damit? Es gibt ganz viele unterschiedliche Zugänge zu diesem Pass. Natürlich glaube ich auch, dass manche Pässe einfach eine gewisse Exklusivität erzeugen. Es gibt auch ein Ranking von Pässen. Also der iranische gehört nun zu den Pässen, die wirklich mit im Ranking am schlechtesten dastehen, mit dem afghanischen und dem Nordkoreanischen zum Beispiel. Als Iranerin muss man sich sehr bemühen, um ausreisen zu können und erst recht, um in viele andere Länder einreisen zu dürfen, während man mit einem deutschen Pass oder mit einem Schweizer Pass fast überall problemlos hinkommt. Also es gibt schon eine große Hierarchie in diesen Pässen, was aber nicht bedeutet, dass es auch eine emotionale Hierarchie gibt. Also das kann ich nicht behaupten.
Aber da hat sich auch etwas verändert, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, diese Frage von verschiedenen nationalen Identitäten gleichzeitig, ganz abgesehen davon gibt es noch weitere Identitäten, so dass man eigentlich Identität besser im Plural sieht und damit besser verstehen kann, was man selbst fühlt. Denn wenn wir die Frage stellen, wer sind wir, dann wäre wahrscheinlich in früheren Zeiten wäre es einfach zu sagen, ja, wir sind Schweizer. Und das war klarer, was das ist, als was es heute ist. Das Gleiche gilt für Deutschland mit einer sehr gebrochenen Geschichte. Und trotzdem, der Koalitionsvertrag der neuen deutschen Regierung spricht davon, dass die Deutschen eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft sind. Das ist ein Begriff, der wäre vor 20 Jahren nicht so gefallen. Es hat sich also etwas verändert, was gleichzeitig heißt, es gibt mehr Diversität, das gibt, naja, Variatio Delecta, das ist schön, aber gleichzeitig wissen wir gar nicht recht, was es denn ist. Da hat man versucht mit dem Begriff der deutschen Leitkultur, dann hat man aber bald aufgehört, damit man auch nicht recht weiß, was es ist. Was ist das für euch?
Ja, es ist vor allem eine Fiktion und es ist vor allem eine sehr starke Fiktion, die Nationalstaatlichkeit. Es ist auch eine junge Fiktion. Das erstaunt mich immer wieder. Zum Beispiel, wenn ich Tolstoi lese, Krieg und Frieden beginnt mit eigentlich einem Rant der russischen Aristokratie gegenüber der französischen Armee vor allem auch und von Frankreich. Und dieser Rant geschieht auf Französisch, weil die russische Aristokratie war vom französischen Einfluss sehr geprägt. Das heißt, sie schimpfen über die Franzosen auf Französisch.
Was heißt ein Rant? Habe ich nicht verstanden.
Eine
Wutrede.
Eine Wutrede eigentlich. Und dort stellt man fest, dass diese Vorstellung der Zugehörigkeit durch eine nationalstaatliche Konstruktion wirklich etwas sehr Junges ist. Und dass es auch in einem geschichtlichen Zusammenhang steht, natürlich, dass dieser Nationalstaat notwendig war für die bürgerliche Gesellschaft. Ich finde zum Beispiel auch die Geschichte der äußersten russischen Kaiserin Katharina der Großen sehr interessant. Das war nämlich eine Deutsche, gar nicht weit von hier, eine Berlinerin eigentlich, wenn man so will. Erst im fortgeschrittenen Alter, als sie dann tatsächlich Kaiserin des Russischen Reiches werden sollte, überhaupt Russisch gelernt hat. Das heißt, dort gab es eine andere Vorstellung der Zugehörigkeit, eine dynastische eigentlich. Ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert noch immer sehr stark, und dieser Podcast beweist es ja auch, in diesen Resonanzen leben, aber dass es nicht mehr wirklich zukunftsfähig ist, dieses Gebilde der Nationalstaatlichkeit. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit der physischen Wirklichkeit. Der Nationalstaat ist angewiesen auf ein Territorium, auf ein Hoheitsgebiet. Und wir erleben, dass es dieses Hoheitsgebiet nicht mehr wirklich gibt, dass die Virtualität zum Beispiel, die Globalisierung diese starren Grenzen immer wie mehr aufhebt. Gleichzeitig, eigentlich im Sinne eines Rückzugsgefechtes, sehen wir auch, dass nationalistische Ideen eigentlich als Gegenbewegung wieder Urstände feiern und einen großen Zulauf haben. Ich glaube, das sind Rückzugsgefechte tatsächlich. Und Rückzugsgefechte sind immer die schlimmsten und die blutigsten und auch die verzweifeltsten, weil man weiß, dort geht es um das nackte Überleben tatsächlich. Ich denke, wir sollten, wir als Generation, das meine ich jetzt, nicht wir im Sinne einer sozialen Gruppe, sondern wir, weil wir zum selben Zeitpunkt leben, daran arbeiten, um diese nationalstaatlichen Identitäten zu überwinden.
Also das heißt, du plädierst dafür, dass man die nationalstaatliche Identität überwindet. Und dann ist die Frage, was tritt an ihrer Stelle? Denn man kann feststellen, für Gemeinschaft, für Solidarität, für Organisation, für, naja, das Leben in einer Gesellschaft im Moment, braucht man diese Nationalstaatlichkeit. Sie existiert. Und sie wird zunehmend in Frage gestellt. Und die Frage ist, ja, kann sie ersetzt werden, um das, was sie auch erfüllt, dann tatsächlich neu zu gestalten? Oder sind wir darauf angewiesen? Und gleichzeitig, das sagst du ja mit dem Rückzugsgefecht, sehen wir heute, dass von rechtspopulistischer Seite der Nationalismus hochgehalten wird gegen internationale Orientierung, gegen die Globalisierung, gegen diese Elite, die ja nicht mehr so richtig bei der Scholle zu Hause ist. Also man sieht eine gefährliche Entwicklung. Und hier die Frage, was ist die richtige Position? Du sagst, wir sollten uns bemühen, das zu überwinden. Man könnte auch sagen, beispielsweise mit Aleida Asman, man muss dieser nationalistischen Interpretation, die sehr gefährlich ist, etwas entgegenstellen, ein zivilisiertes Verständnis der Nationalstaatlichkeit. Ich bin nicht sicher, ob das geht.
Wenn ich da kurz darauf etwas sagen kann, du hast es gesagt, Tim, zu Beginn, ich weiß gar nicht, ob ich Schweizer bin. Es heißt, ich sei Schweizer, man hat mir das zugeschrieben. Ich will mich nicht darüber beklagen, das ist im internationalen Ranking der Pässe tatsächlich keine schlechte Position. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was das identifikatorisch bedeuten könnte, ein Schweizer zu sein. Die schweizerische Identität ist äußerst schwach ausgeprägt. Und interessanterweise ist die Mythologisierung des Schweizer Begriffes umso stärker, ich glaube, das ist die Folge davon, weil es gibt nicht wirklich eine Substanz und eine Essenz, glücklicherweise im Übrigen. Ich habe eine sehr starke sprachregionale Verankerung durch mein Berndeutsch tatsächlich. Das gibt mir eine Identität, an der man mich gerade in der Schweiz nach drei Sätzen erkennt, ob ich das jetzt will oder nicht. Man weiß nach kürzester Zeit, ich bin
Berndeutsch. Du hörst dazu.
Genau, ja, ich lebe in Zürich. Ich lebe seit 25 Jahren nicht mehr in Bern. Es ist mir aus verschiedenen Gründen nicht gelungen, das Zürcher Idiom anzunehmen. Meine Kinder reden alle Zürichdeutsch und Französisch. Und was schwierig war für ihre Großeltern, weil die das irgendwie in ihre Identität nur schlecht integrieren konnten. Was ich damit sagen will, ist, dieser Klammer der schweizerischen Identität ist sehr lose tatsächlich. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand verloren fühlt oder heimatlos. Oder selbstverständlich brauchen wir ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube nur, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl über diese nationalstaatliche Identität sehr schlecht realisiert wird, weil es nämlich vor allem auf Ausschluss basiert. Nationale Identität ist vor allem ein Ausschlusskriterium, und sobald wir definieren müssen, was nationale Identität ist, ist es eine negative Definition, und ich mag das nicht. Ich mag diese Ausschlusskriterien nicht.
Das ist ja vielleicht in der Schweiz noch stärker ausgeprägt, in dem Sinne, dass wir uns abgrenzen. Ich glaube, ein Motiv der schweizerischen Haltung und schweizerischen Politik, vor allem im 20. Jahrhundert, sehr erfolgreich, Abgrenzung vom Ersten Weltkrieg, Abgrenzung vom Zweiten Weltkrieg, Neutralität, das, was spezifisch Schweizerisches. In Deutschland ist es umgekehrt sehr viel schwieriger, sich über Abgrenzung zu definieren, sondern über eine sehr gebrochene Geschichte, die dann noch endet im Begriff des Verfassungspatriotismus. Da weiß auch nicht der Recht, da hat man einfach die Verfassung und man ist dann, darf man Patriot sein. Oder wie siehst du das, Naike? Was ist für dich diese deutsche Identität?
Naja, um nochmal da anzusetzen, der Nationalstaat ist ja schon oft als tot deklariert worden. Denken wir mal an diese ganze Habermasche Episode des postnationalen Gedankens. Und immer wieder kommt trotzdem die Erkenntnis, dass zum einen der Nationalstaat als Konstrukt natürlich noch gar nicht so alt ist, um jetzt schon wieder abgewickelt zu werden. Und zum anderen, dass natürlich Organisationssysteme immer auch kleinteilig funktionieren. Also selbst der Nationalstaat hat immer wieder darunterliegende Ebenen in Deutschland im föderalen System. Haben wir den Bund, die 16 Bundesländer, dann haben wir noch die Kommunen und dann geht es immer kleinteiliger in Dorfgemeinschaften, Kirchengemeinden, Moscheegemeinden, was auch immer. Also organisieren um menschliches Zusammenleben herum funktioniert natürlich besser im Nationalstaat, als wenn es den nicht gäbe. Nationalstaat in dem Sinne als Organisationseinheit relativ pragmatisch gedacht. Und wir haben es ja gesehen, dass es auch immer wieder Versuche gibt, nehmen wir mal die Europäische Union, das als Organisationsgebilde in letzter Instanz an ganz zentralen Punkten nicht getragen hat und nicht trägt. Nehmen wir mal die ganze große Frage der Migration und der gemeinsamen Entscheidung zur Verteilung von Geflüchteten oder auch die Frage, wie man sich in Grenzverhältnissen verhält oder wie solidarisch untereinander Verteilungsgerechtigkeit entsteht. Also insofern fehlt mir im Moment noch die Fantasie, um das wegzudenken. Und ich würde eher anknüpfen an den Aßmannschen Gedanken möglicherweise und gleich nochmal zu dir zurückkommen, Lukas, weil die Kritik dazu finde ich sehr wichtig und nachvollziehbar. Aber es gibt auch Momente, in denen die Modernität oder Inklusivität des Nationalstaates gedacht werden kann. Nehmen wir mal Deutschland als Entstehungsmotiv und erinnern uns zurück. Und ich knüpfe jetzt hier an deine Großerzählung davon, dass Nationalstaat nicht unbedingt mit Homogenität verknüpft sein muss. Stichwort Katharina die Große. Also als Deutschland entstanden ist, und nehmen wir mal den Paulskirchen-Moment als Initiationsmoment, 1848 kamen 39 zutiefst diverse Fürstentümer-Einheiten zusammen, um in dieser Frankfurter Paulskirche das zu gründen, was später Deutschland sein sollte. Und diese Einheiten, Fürstentümer, waren in sich nicht nur zutiefst religiös unterschiedlich, sie hatten sich teilweise jahrzehntelang bekriegt, Protestanten und Katholiken, über die legen wir heute den Mantel des Christentums, aber wir wissen, dass sie lange Jahre als ganz verfeindet und die eine Seite hat der anderen Seite die Religiosität abgesprochen. Also hatten wir diese multireligiösen Einheiten, multikulturelle Einheiten von Württemberg bis Schleswig sind es ganz unterschiedliche kulturelle Einheiten, die dort aufeinander kommen, auch mit nicht nur unterschiedlichen Idiomen, sondern auch ganz unterschiedlichen Sprachen. Und wenn wir in die Archive zurückschauen, dann gibt es dort Verhandlungen darüber, was ist Deutsch? Wer wird Deutscher sein? Und es gibt zum Beispiel ein Zitat, das ich im Grunde genommen oft heranziehe zur Antwort auf die Frage der Leitkultur. Und das ist von Wiegard, der nachher auch diese infame Polenrede gehalten hat gegen Polen und gegen die Emanzipation Polens. Aber interessanterweise ist ja oft vieles sehr ambivalent. Hier hat er sehr, sehr modern den Gedanken gefasst zu sagen, Deutscher ist, wer auf deutschem Boden geboren wird. Egal, ob er polnisch, sorbisch, russisch, französisch oder deutsch spricht. Das heißt, alles das waren Sprachen Deutschlands. Deutschland war also multireligiös, multikulturell und multisprachlich. Wenn wir so wollen, können wir sagen, die deutsche Leitkultur ist entstanden auf einem Gründungsmoment der Diversität oder aus einem Gründungsmoment der Diversität. Das haben wir nur zwischendurch vergessen. Durch diese dunklen Jahre des Dritten Reiches und des Holocaust ist im Nachgang eine Generation in diesem Land aufgewachsen, die lange Jahre politisch tonangebend war, die eben in einer Bundesrepublik aufwuchs oder in einer DDR, die so homogen war wie nichts zuvor. Die Homogenität ist eine Konstruktion nach dem Nationalsozialismus. Deutschland als homogen zu imaginieren, ist eigentlich nicht Teil der Gründung dieses Landes. Und daran zurückzuerinnern, ist eben eine narrative Dekonstruktion oder eben auch einfach nur eine empirische Frage. Das muss einem nur gelingen. Und die Idee der Leitkultur ist letztlich im Grunde genommen nichts anderes als eine politische Taktik. Denn die ist entstanden just in dem Moment, in dem das deutsche Staatsrecht reformiert wurde. Seit 1913 galt hier das Blutsrecht, also Identität, nationale Identität basierte auf Ahnenschaft. 2000, 2001 ist dieses Recht reformiert worden und seitdem gilt sozusagen das Jus Soli, das Bodenrecht.
Und dagegen die deutsche Leitkultur.
Und in genau in diesem Moment ging die deutsche Leitkultur los mit dem Gedanken, bildet euch ja nicht ein, jetzt wo ihr den deutschen Pass bekommen könnt, auch wenn eure Ahnen keine Deutschen sind, dass ihr dann schon Deutsche wärt, denn ihr seid dann nur Passdeutsche. Ihr müsst erstmal diese Leitkultur verinnerlichen. Und die Debatte um die Leitkultur taucht immer wieder in Wellen auf. Und wenn man reingeht und forscht, kann man sehen, sie taucht immer wieder als Gegenpol in Momenten auf, in denen das Deutschsein inklusiver gedacht wird. Ein neues deutsches Wir debattiert.
Aber das Genau das gibt es ja auch in der Schweiz.
Ja, ich wollte gerade sagen, so weit sind wir nicht. In der Schweiz ist immer noch das Jus Sanguinis. Also wir haben immer noch die dynastische Vorstellung, das, was ja auch eine etwas Metaphysisches beinhaltet tatsächlich. Und ich glaube, wir tun gut daran, das eine vom anderen zu unterscheiden. Selbstverständlich bin ich nicht der Meinung, dass wir ohne Staat leben sollten. Und wir brauchen als Gesellschaft eine Organisationsform. Ich glaube nur nicht, dass diese Organisationsform die Referenz der Nation braucht. Das heißt, dieses metaphysischen Konstrukts, dass es irgendeine Essenz gäbe in uns, die uns an einen Ort oder in eine Kultur tatsächlich festschreibt, das glaube ich nicht.
Es Weil gibt diesen, die Idee.
Ja, natürlich, diesen Überbau gibt es auch. Und ich glaube, die Vorstellung, dass Deutschland aus einer Diversitätsidee entstanden ist, gefällt mir sehr gut. Die Realität, die gelebt wird, ist natürlich eine andere. Und die politische Instrumentalisierung des Deutschseins und dieser Nation, wir haben erlebt, wie furchtbar das ist. Ich möchte mich auch gegen irgendwelche Vorstellungen von Wertekanon wehren oder von Leitkultur. Ich möchte mit meinem Nachbarn überhaupt nichts zu tun haben. Und er lebt nach seinen Befindlichkeiten, wie er das will. Wir haben dieselben Gesetze. Daran glaube ich. Ich glaube, dass eine Staatsbürgerschaft beruht darauf, dass wir alle ein Gesetz haben. Und darüber hinaus brauchen wir nicht dieselben Werte. Ich sehe jetzt gerade auch, dass diese Vorstellung, dass wir alle ein Gesetz haben, extrem diffundiert. Wir haben sehr viele Gesetze für verschiedene Menschen in unseren Nationalstaaten. Und das macht mir allerdings Sorge. Und ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Das heißt, Identifikation mit der Verfassung, mit den Gesetzen, die wir haben, die wir teilen sollten, aber nicht Identifikation mit irgendwelchen kulturellen, metaphysischen Begriffen aus der Mottenkiste der Geschichte.
Ja, aber bin ganz dafür. Nur, es gibt diese Vorstellung einer kulturellen Identität und die, Stichwort Film, die Schweizer Macher. Es gibt die Idee, dass wenn Menschen, wir haben nicht das Jus Soli, wenn man vom Ausland in die Schweiz kommt, man kann Schweizer und Schweizerin werden unter der Bedingung, dass man diesen Wertekanon, von dem wir Schweizer irgendwie behaupten, es gibt ihn und dann schauen wir, ob die tatsächlich sich anpassen. Diese Vorstellung gibt es, vielleicht nicht so ausgeprägt wie früher, aber sie ist im Widerspruch mit einer gesellschaftlichen Realität in unserem Land, wo ein Viertel sind Ausländer, ausländischer Pass, leben in der Schweiz, bezahlen Steuern, beteiligen sich nicht an der Politik. Sicher ein Drittel sind im Ausland geboren. Die Hälfte aller Eheschließungen sind mit einem Teil ohne Schweizer Pass. Also wir sind eine Realität in der Gesellschaft, die hat überhaupt nichts mehr zu tun mit der Vorstellung, es gibt so etwas wie so ein Wertekanon, der national ist und der politisch verteidigt wird von denen, die gegen diese Öffnung sind, von denen, die sich auflehnen gegen die Globalisierung, gegen die Durchmischung, gegen die Einwanderung. Die Schweiz hat es nicht so weit gebracht, dass wir uns selbst als Migrationsgesellschaft definieren, so wie das die deutsche Politik jetzt macht. Wir sind noch nicht so weit, obwohl der Anteil der Ausländer und der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz bedeutend größer ist als in Deutschland. Also die Verteidigung dieses Wertekanons findet statt und die Frage ist dann, was macht man dagegen? Setzt man dagegen die Idee, wir müssen den Nationalismus überwinden? Oder besteht die Möglichkeit, ein zivilisiertes, sagen wir mal, Nationalverständnis dem entgegenzusetzen? Ich bin da sehr skeptisch, ob das überhaupt
geht. Ich weiß vor allem auch nicht, ob es notwendig ist. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, wirklich diesen Begriff zu reaktivieren. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen. Es ist ja eben gerade nicht so in der Schweiz, dass es so etwas gäbe wie ein schweizerisches Bürgerrecht. Es wird nicht das schweizerische Bürgerrecht verliehen, sondern es wird das Gemeindebürgerrecht verliehen. Und jede Gemeinde bestimmt autonom darüber, auf welche Weise sie Menschen einbürgern will. Was immer wieder zu schreienden Ungerechtigkeiten führt. Menschen, die hier geboren wurden, die hier leben, Steuern zahlen, die Sprache reden, sich an die Gesetze halten, werden wegen irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten von der Gemeindeversammlung, das heißt von einer öffentlichen Versammlung, dann abgelehnt, weil sie wahrscheinlich den falschen Namen haben, ein Itch am Ende oder irgendetwas, was mit nicht angenehmen negativen Stereotypien verbunden wird. Das heißt, man sieht dort die Absurdität und die Fiktion dieser Konstruktion, oder? Weil die schweizerische Identität geht dann erst am Schluss dieser föderalen Struktur, es gibt dann die kantonale Staatsbürgerschaft und dann erst die schweizerische. Drum bin ich nicht sicher, warum wir ein so fadenscheiniges, nicht überzeugendes und auch sehr in sich inkohärentes System unbedingt am Leben erhalten wollen. Und das, glaube ich, ist die interessante Frage. Was ist eigentlich so attraktiv an diesem nationalstaatlichen Gedanken, dass er wie ein Untoter tatsächlich immer noch in diesem 21. Jahrhundert umhergeht? Und warum gelingt es uns, und ich nehme dieses uns wieder in Anspruch, uns leben, uns als Generation, nicht uns als Europäerinnen oder als Deutsche, sondern uns, die jetzt hier leben. Warum gelingt es uns nicht, darüber hinaus zu denken? Weil es ist eine Erfindung, nicht wahr? Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte gab es diese Vorstellung der nationalstaatlichen Identität nicht. Und was ist daran so unglaublich attraktiv, dass wir immer in diese Sackgasse laufen?
Aber dann müsste man mit der Unterscheidung arbeiten zwischen nationaler Identität mit allen Fragezeichen und Staatsbürgerschaft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Staatsbürgerschaft braucht zur Organisation von Gesellschaften. Und dann gibt es irgendetwas wie Identität, die national sein kann. Wobei auch da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die zu verstehen, und eine Identität, die weit darüber hinausgehen kann. Also was man erleben kann in der Europäischen Union, ist ja zumindest der Versuch, die nationale Identität langsam in eine europäische Identität weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es gibt Ansätze, wo es funktioniert. Es gibt Umfragen in der Europäischen Union, wo unterschieden wird zwischen europäischer Binnenwanderung und Zuwanderung von außen. Notabene in der Schweiz machen wir diese Unterscheidung nicht. Also die Masseneinwanderungsinitiative richtete sich gegen alle Ausländer. In Europa gibt es, in der Europäischen Union gibt es Ansätze dazu. Ich sage nicht, dass die Identität auch europäisch gelebt werden, wenn ich mich frage. Ich kann mir noch vorstellen, dass so in der Frage der Solidarität dieses Wir-Gefühl über deutsche Grenzen nach Frankreich, nach Polen, nach Dänemark, Italien, dann nimmt es langsam ab. Österreich, auch die Schweiz denkt man von Deutschland aus als europäisch irgendwie gemeinsam. Aber langsam ändert das. Wie siehst du das, Naike?
Naja, das bedeutet ja nicht, dass das weniger exklusiv ist. Es ist ja dann trotzdem, es entsteht ein Europa gegen, nehmen wir jetzt mal als Konstrukt, die islamische Welt. Mit wieder den gleichen Faktoren, sich selbst als zivilisierter, überlegener, rationaler, toleranter zu beschreiben und in dieser Selbstbeschreibung den anderen zu definieren. Das ist ja im Grunde genommen die Sinnhaftigkeit solcher nationaler Konstruktionen. Es ist sehr, sehr schwer, sozialpsychologisch sich selbst zu beschreiben. Meistens gelingt es leichter, wenn man das ex negativum macht. Also ich bin nicht das. Im Grunde genommen ist die Vorstellung von der islamischen Welt als einer exotisierten, erotisierten, aggressiven, irrationalen Welt eigentlich das Muster, von dem sich dann die europäische Ich-Konstruktion, nationale Konstruktion abhebt. Jetzt mag die intern inklusiver gedacht werden und es gibt jetzt keinen Krieg mehr zwischen Deutschland und Frankreich, was ja schon eine Errungenschaft ist. Immerhin hat das Jahrhunderte geprägt. Aber das bedeutet nicht, dass Identität nicht durchaus in jeder Konstruktion der Position des anderen bedarf. Und ich glaube, dass es auch ein Unterschied ist, solche Dinge kognitiv zu beschreiben, dass man die Nation nicht braucht, dass es eine Konstruktion ist. Aber es ist nun mal so, sozialpsychologisch leben wir von Konstruktionseffekten. Wir können auch weiter diskutieren über sehr aktuelle Debatten darüber, dass Geschlecht eine soziale Konstruktion ist, Nation eine Konstruktion ist, Religion eine Konstruktion ist. Und diese Konstruktion gibt sich dann einen kanonischen Moment. Man kanonifiziert das und überlegt, wer diese und jene Religion hat, verhält sich so oder so. Und genauso natürlich mit Nation. Natürlich können wir das dekonstruieren, aber am Ende des Tages ist es so, es reicht, nicht eine Virtualität, um Performance zu erzeugen. Also wenn ich etwas für real halte, entfaltet es eine reale Konsequenz. Und diese Konsequenz kann hochgradig konstruiert sein, Feindeskonstruktion. Wenn man früher den Kindern gesagt hat, geh nicht in den Keller, da ist der schwarze Mann, hat es gereicht, den Kindern eine Imagination zu erzeugen und eine reale Angst. Und davon lebt auch zwischenmenschliche Beziehung. Liebe ist auch eine Konstruktion oder ein chemischer Effekt, aber es ist trotzdem real in seinen Konsequenzen.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und wenn ich sage, dass Nationalstaatlichkeit eine Fiktion ist, heißt das natürlich nicht, dass es keine Tatsache ist. Denn die Welt ist die Summe der Tatsachen und nicht der Dinge, heißt es bei Wittgenstein. Und eine Fiktion wird natürlich auch, wenn sie auf der Kontingenz der Geschichte passiert, natürlich zu einer extrem mächtigen Tatsache. Ich möchte noch vielleicht eine andere Sache in die Diskussion bringen. Eine andere historische Trennlinie, die mir in dieser ganzen Diskussion viel zu wenig diskutiert wird. Und das ist eigentlich der Kampf der Sesshaften gegen die Nicht-Sesshaften. Das heißt, diese bürgerliche Idee, dass man einen Ort hat, eine Heimat, dass der Boden etwas ist, das einem definiert, das sehen wir in der ganzen nationalstaatlichen Geschichte als extrem exklusiv. Und der Kampf gegen Nicht-Sesshafte, gegen halbnomadisch oder nomadisch lebende Menschen war exterminatorisch in der Schweiz. Ganz extrem. Meine Familie hat sehr stark darunter gelitten unter den Programmen der Verdingung, der Kinder der Landstraße. Das wird heute eigentlich als genozidales Projekt angesehen, tatsächlich. Wir sehen dieses Problem bei der Problematisierung der Migration tatsächlich. Oder Migration wird nach wie vor als Problem und nicht als anthropologische Konstante angesehen, obwohl, dass wir gerade in den christlichen Kulturen, den jüdischen Kulturen, mit der Migration auch einen Heilsgedanken verbinden. Abraham muss zuerst sein Land verlassen, wird von Gott dazu aufgerufen, damit er überhaupt das Heil erleben kann. Wir haben sehr früh das Recht, 1555, glaube ich, mit dem Augsburger Edikt, dass es ein Recht gibt, das eigene Land zu verlassen. Wir haben es auch sprachlich noch, der Recke, der Held der mittelalterlichen Erzählung, ist der Vertriebene tatsächlich. Das heißt, wer eine Heldin, ein Held werden will, muss zuerst sein Land verlassen. Und wem Gott die rechte Gunst erweisen will, den schickt er in die weite Welt. Und ich glaube, dieser Kampf der Sesshaften gegen die Nicht-Sesshaften, das sehen wir in ganz verschiedenen Formen überall auf der Welt. Und ich glaube, ob Fiktion oder nicht, wir sollten uns darum kümmern, diese verheerenden Folgen tatsächlich zu beenden und zu beheben, weil Menschen leiden darunter.
Das heißt, in der Frage der Migration haben wir natürlich die Sesshaften, das sind wir, und die Fremden, die Flüchtlinge, sind die anderen. Und man vergisst diesen historischen Zusammenhang der Menschheit über die letzten Hunderttausende von Jahren. Und es gibt eine Ausstellung in der Schweiz, die zeigen wollte, dass wir auch Migranten irgendwann sind. Das glaubt man nicht als Bio-Schweizer. Ich bin ein Bio-Schweizer, weil meine Familie...
Furchtbares Wort. Woher kommt das eigentlich?
Ja, aus der Landwirtschaft.
Ja, aber man sagt das ja auch in Deutschland. Ich fand das immer ganz furchtbar. Ich möchte diesen Begriff eigentlich weder hören noch selber benutzen, weil wenn wir ihn entgegensetzen, weil Bio ist natürlich. Und ja, ich glaube, man benutzt doch diesen Begriff immer und in den Gedanken mit kleinen Anführungszeichen eigentlich, oder? Rundherum, dass wir ihn ironisch brauchen, wie Bionade gibt es ja irgendwie auch, irgendwie eine Herkunftsbezeichnung. Und ich glaube, was du gesagt hast, nämlich, dass es auch eine Performance der Begriffe gibt und Entschuldigung, Tim, das war jetzt nur eines meiner begrifflichen Hühneraugen tatsächlich, mag ich überhaupt nicht, ne?
Aber es ist natürlich so, du hast, Nacke, gesagt, es entsteht über die Abgrenzung. Über die Abgrenzung ist es einfacher, nationale Identität zu definieren. Wenn diese Abgrenzung schwierig wird oder widersprüchlich, ist es anders. In der Schweizer Geschichte hatten wir ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zumindest plausible für die große Teil der Bevölkerung Interpretation der Abgrenzung als etwas Positives, Identität Stiftendes. Es ist nicht von ungefähr, dass die gesamtschweizerischen Identitätsinstitutionen wie Pro Helvetia nachgerade gegen den Nationalsozialismus in Deutschland gegründet worden sind. Dann der Zweite Weltkrieg und die Kanonisierung dieser Abgrenzung, dass die historisch nicht stimmt, das weiß man. Und dann wird es schwierig. Das heißt, wir haben heute, sind wir in einer Situation, wo die nationale Identität sich nicht mehr sehr überzeugend so herstellen lässt, argumentieren, begründen lässt, wie das früher der Fall war. Und dann wird es schwierig. Weil einerseits geht das mit der Abgrenzung im europäischen Raum nicht mehr so und andererseits entstehen ganz verschiedene Identitäten, wenn man in Zürich ins Tram geht. Da hört man kaum echtes Zürichdeutsch, ab und zu. Und dann hört man oft Schweizerdeutsch mit Akzent oder andere Sprachen. Und es ist selbstverständlich geworden in einer so internationalen Stadt wie Zürich, dass in einer Kneipe der Kneiper jetzt kommt, den Corona-Regeln zu neuen Gästen und sagt, reden wir Schweizerdeutsch or do you speak English? Selbstverständlich in einer so kosmopolitischen Stadt wie Zürich, die in ihrer Identität nicht recht weiß, was sie ist. Sie ist einfach, was sie ist, ohne das in Frage zu stellen, du hast das vorher erwähnt. Und gleichzeitig ist diese reale Identität im Widerspruch zu dieser traditionellen Vorstellung, es gäbe so etwas wie ein schweizerischer Wertekanon. Und dieser Widerspruch, der lebt munter weiter. Er wird kaum in Frage gestellt, auch weil man vorsichtig ist und die Frage der nationalen Identität nicht den rechten Populisten überlassen möchte. Nicht? Dann beginnt man plötzlich von der kritischen Seite so von Heimat zu fabulieren. Also ich.
Naja, aber vielleicht ist das ja auch, also ich würde schon sagen, die Ambivalenz ist die Signatur unserer Zeit. Dass das eine neben dem anderen bestehen bleibt, ist ja gerade der Gedanke auch der Postmoderne, anything goes. Man kann sehr, sehr traditionalistisch sein oder aber auch Tradition reinventen oder reenacten oder einfach ignorieren und trotzdem nochmal das Label Züricher, Berlinerin oder Frankfurter auf sich selber nehmen. Und diese regionalen Identitäten funktionieren ja sehr viel leichter als die nationalen Identitäten. Ich bin ja nun jetzt Migrationsforscherin und wir haben immer wieder punktuell Umfragen gemacht, wo wir innerhalb von migrantischen Jugendlichen gefragt haben nach deutscher Identität. Und da kommt immer, dass die Idee zu sagen, ich bin Deutscher, eine ist, die sich gar nicht so authentisch anfühlt, während es sehr leicht ist zu sagen, ich bin Berlinerin. Also die lokalen Identitäten sind natürlich sehr nah erfahrbarer. Dass die deutsche Identität so schwer einzuüben ist, liegt natürlich auch daran, dass wenn sie diese Identität als selbstverständlich setzen, auf der anderen Seite die Rückfragen weiterhin sehr, sehr persistent sind, zu sagen, wo kommst du aber denn wirklich her? Also die Vorstellung, dass das Deutsche sich diversifiziert hat, ist noch nicht bei allen Leuten gleichermaßen angekommen, auch wenn politisch die Setzung jetzt erfolgt ist, dies ist ein Einwanderungsland.
Das hängt aber ganz stark mit der deutschen Geschichte zusammen. Franzosen hätten eine viel geringere Schwierigkeit zu sagen, ich bin Franzose.
Ja, das ist aber ein Mythos, also der gerade vor aller Augen zerbricht. Wir haben lange diese republikanische Idee gehabt, die Franzosen haben das viel besser gemacht oder die Engländer. Nee. Und dann hieß es auch immer, well, you can become British, but you can never become English. Also diese Idee dahinter, dass immer noch ein exklusives Momentum da ist, gibt es an sehr vielen Orten. Und in Deutschland bricht das gerade massiv auf. Also wir haben hier 26% Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist jetzt die allgemeine Zahl. Aber schauen wir in West- und Ostdeutschland getrennt, dann sind die Zahlen, zeigen natürlich ganz andere Realitäten. 95% aller Personen mit Migrationshintergrund leben in Westdeutschland, nur 5% in Ostdeutschland. Sprich, wenn wir in die westdeutschen Städte schauen, dann sind die natürlich hochgradig divers. In Frankfurt am Main haben 75% aller Kinder unter 18 einen Migrationshintergrund. Das heißt, da ist schon das, was wir Minority-Majority-Changes nennen, sehr, sehr greifbar. Und der Boden, auf dem sich diese diverse Identität sozusagen trifft, ist eine Frankfurter, möglicherweise auch eine hessische. Also Internationalität löst vielleicht diese Komponente auf. Aber letztlich ist es so, sobald diese Kinder irgendwann auch mal Wählende werden, ändern sich natürlich ganz stark nicht nur politische Konstruktionen, sondern auch gelebte Alltagsrealität. Und auf diesem Punkt bewegen wir uns gerade zu. Und so können wir uns gerade ganz stark die Konflikthaftigkeit und Verwirrungen unserer Zeit erklären. Das ist das, was wir als postmigrantische Gesellschaft beschreiben, nämlich dieser Moment, in dem Migration gar nicht mehr so stark das ist, was du, Lukas, eben gesagt hast, dieser trennende Marker, weil er irgendwann sich in die Alltagskomposition hineingelesen hat. Aber ich fand den Gedanken extrem spannend an der Figur des Migranten, du hast es gesagt, an dem Sesshaften und Nomaden entlang zu diskutieren, welche Reaktanz das auslösen kann, wenn man selber die Migration selbst ideengeschichtlich, religionsgeschichtlich, heilsversprechend so weit zurücktraced, dass man dann merkt, dass das quasi etwas ist, was als Utopie jedem vorschwebt vielleicht. Und trotzdem ist die Mehrheit der Menschheit nicht migriert. 280 Millionen Menschen waren Migranten in den letzten Zahlen des UNHCR. Das bedeutet aber umgedreht, dass 6 Milliarden keine Migranten sind oder mehr. Simmel hat das so schön beschrieben. Er hat gesagt, der Fremde ist nicht der, der heute kommt und morgen geht, sondern der heute kommt und morgen bleibt. Die, die bleiben, erinnern einen immer an die Möglichkeit des Gehens. Und das ist eine permanente Herausforderung, der man sich vielleicht gar nicht stellen möchte.
Ich glaube, was mir auch in dieser Diskussion ganz wichtig erscheint, ist, dass wir die historische Perspektive nicht außer Acht lassen, weil nationalstaatliche Einigung war in der Regel mit sehr viel Gewalt verbunden. Und
mit Migrationen, die mit
Gewalt durchgesetzt mit Vertreibungen, genau, absolut, mit Homogenisierungen tatsächlich.
Also Türkei.
Absolut. Und Milan Dabak, der Genozidforscher, hat das sogar auf die Formel gebracht, wenn diese Homogenisierung innerhalb einer Generation realisiert werden will, resultiert eben Genozid tatsächlich. Aber diese Vorstellung der homogenen Gesellschaft ist konstitutiv für diese Ideologie des Nationalismus, gar ohne Zweifel. In Frankreich hat es das auch gegeben mit den sprachregionalen Unterschieden, die fast ganz verschwunden sind. Es gab in den 60er, 70er Jahren nochmal eine kleine Renaissance des Provenzalischen, des Bretonischen, des Regionalen tatsächlich. Das ist heute wieder fast ganz verschwunden. Und ich glaube, dieser Kampf gegen die Vielfalt und dieses Phantasma des Reinen und des wir können es bestimmen, was es eigentlich genau ist, das, dieses Phantasma der Identität hat natürlich sehr viel zu tun mit der bürgerlichen Neurose, das bürgerliche Trauerspiel, das allererste, Miss Sarah Sampson von Lessing beginnt mit dem Satz, meine Tochter hier in diesem Gasthaus. Und endet mit dem Tod dieser Tochter. Also wollen wir sie hier jetzt begraben und die Erde soll sie still machen eigentlich. Das heißt, die Vorstellung, dass wir beschmutzt werden tatsächlich durch das Fremde, durch das Andere, ist etwas, was der bürgerlichen Identität zugehörig ist. Eine aristokratische Identität bleibt jenseits des Ortes, jenseits der Situation, jenseits der Vermögensverhältnis konstant, weil sie sich genealogisch von Gott und der Gottergebenheit und der Gottesgnade definiert. Das ist bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht so. Die stehen immer unter dem Zwang, sich abzugrenzen gegen dieses, in der römischen Redefigur ist das die Figur des Immunen tatsächlich, was deshalb wieder so interessant ist, weil wir das natürlich auch in dieser Pandemie sehr erleben, diese Befleckungsneurosen tatsächlich. Und das ist, wenn wir es nicht erkennen und nicht zur Sprache bringen und nicht bekämpfen, eine latente Gefahr für den Frieden in einer Gesellschaft.
Aber wenn wir sehen, und das hat mir sehr gefallen, Naike, was du gesagt hast, wie weit die Diskussion innerhalb der Migrationsgesellschaft in Deutschland schon ins Bewusstsein vorgedrungen ist, einer breiteren Schicht. Wie gesagt, die Migrationsgesellschaft im Regierungsprogramm in Deutschland. Nicht? Das ist, wir sind in der Schweiz noch nicht so weit. Ich glaube, da passiert sehr viel. Wenn wir das europäisch denken, müssen wir aber feststellen, dass diese nationalstaatliche Identität in Osteuropa über die Befreiung vom Kommunismus, vom Ostblock, zurück in den Nationalstaat und als Nationalstaat Teil von Europa, ist eine ganz andere Identität von Polen, Rumänien und allen Ostblockstaaten, die quasi zurückfanden zu ihrer nationalen Identität und aus Sicherheitsüberlegungen in die Europäische Union gegangen sind. Sicher nicht mit der Idee, diese nationale Identität überwinden zu können zugunsten einer europäischen Identität. Und da passiert etwas.
Oh, da bin ich nicht sicher, wenn ich da dazwischen gehen kann. Da muss man nur die ungarischen Minderheiten in Rumänien fragen oder die ungarischen Minderheiten.
Minderheiten, ja.
Absolut, da muss man nur die Minderheiten fragen.
Aber nicht Viktor Orban.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, wie es so schön heißt in der Schweizerischen Bundesverfassung, in der Präambel, im Wissen darum, dass sich das Wohl der Gesellschaft am Wohl der Minderheiten misst, tatsächlich. Das ist, glaube ich, die Aufgabe einer wirklich liberalen und aufgeklärten Gesellschaft und nicht die Konstruktion der Mehrheitsgesellschaft irgendwie in ein nachträgliches System zu bringen. Selbstverständlich gab es ein starkes Bedürfnis, gerade in Rumänien, dort war es noch ein bisschen eine andere Geschichte, weil Ceausescu war nicht wirklich ein fester Teil des Warschauer Paktes, hat da immer versucht, sich ein bisschen rauszuhalten, aber einen neuen Platz zu finden innerhalb dieses Europas. Und das Problem ist einfach, dass diese ganzen, neudeutsch sagt man, Narrative, diese Geschichten des Nationalstaates, die waren einfach pfannenfertig da, nicht? Die lagen alle bereit. Und wenn es schnell gehen muss, tatsächlich, und es musste schnell gehen, dann ist die nationalistische Ideologie natürlich immer sehr praktisch, weil sie vorgeformt zu sein scheint in einer essentialistischen Vorstellung des Menschseins. Und das ist wirklich nicht der Fall.
Das heißt, wenn wir genau darauf schauen, was mir auffällt, auch quasi wie eine Schlussfolgerung der Diskussion, ist nicht, dass es etwas gibt wie nationale Identitäten, sondern eine enorme Entwicklung und Veränderung, die ständig sich anpassen muss an neue Realitäten. Und die Frage ist eigentlich, wie ehrlich man ist, mit diesen Realitäten ins Bewusstsein aufzunehmen oder nicht. Und ich glaube, da passiert im Moment in Deutschland eine Entwicklung, die so anderswo noch nicht an diesen Punkt gelangt ist, obwohl die Realitäten an sich ähnlich sind, was die Migration betrifft, was die Globalisierung betrifft, was die Vernetzung der Gesellschaften grenzüberschreitend betrifft. Nur ist die Debatte noch nicht da angekommen, nicht mal in der Schweiz. Das heißt, wenn wir das verstehen, die nationale Identität, das ist etwas, was sich ständig verändert. Und nicht in der Frage, brauchen wir sie nicht. Ersetzen wir sie durch etwas anderes. Es wird sie immer irgendwie geben. Wir müssen nur darum kämpfen, zu erkennen, inwiefern sie sich mit der Realität verträgt oder inwiefern sie im Widerspruch steht als Ideologie gegenüber etwas, was sich rasch verändert.
Naja, die nationale Identität ist ja ein Anhängsel des Wortes Identität. Und Identitäten sind per se fluid, immer konstruiert und immer aushandelbar. Sie werden historisch rekonstruktiv geformt oder aspirativ nach vorne gewandt angeboten. Also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge dazu. In jedem Fall sind Identitäten und auch nationale Identitäten immerfort im Wandel. Und in Deutschland wird seit langem darum gerungen, was nun das neue deutsche Wir ist. Und in der Tat hat sich Deutschland im letzten Jahrzehnt zu einem der migrationspolitisch dynamischsten Akteure entwickelt, weltweit. Deutschland steht in absoluten Zahlen direkt hinter den USA, was die Zahl der internationalen Migranten angeht. Obwohl USA und Kanada lange Jahre sinnbildlich für Einwanderungsländer stehen. Sprich, Deutschland hat sich sehr massiv verändert. man identifiziert sich damit, dass man in Europa zu einem der diversesten Länder geworden ist und der Weg dahin, irgendwann diese Diversität möglicherweise als Basisidentität zu definieren, so wie eigentlich irgendwann auch mal Deutschland entstanden ist, ich glaube, den werden wir in diesen 20er Jahren gehen. So wie Kanada sich selbst dieses Narrativ gegeben hat, Einheit in Vielfalt. Die Vielfalt ist die Basis für die Einheit und für die nationale Identität Kanadas. So, glaube ich, werden wir das in diesen 20er Jahren für Deutschland erleben.
Kennen wir das in der Schweiz auch? Die Voraussetzungen sind ähnlich.
Ja, ich glaube, die historischen Voraussetzungen sind natürlich schon mal ein bisschen anders. Ich glaube, eine der wesentlichen Grundlagen dieser Diversität in Deutschland ist natürlich eine wirtschaftliche, eigentlich zuerst gewesen. Also die Anwerbungsverträge heißen sie, glaube ich, die jetzt gerade ein Jubiläum hatten, oder mit der Türkei, die haben natürlich hatten nicht zuerst die Idee, wir wollen eine diverse Gesellschaft werden, sondern wir wollen eine wirtschaftlich potente.
Das waren wir auch.
Ja, natürlich.
Genau,
aber
gleich.
Das stimmt natürlich. Nur, glaube ich, ist es auch immer eine Frage der Masse. Und die Schweiz ist halt wirklich klein und es sind 8 Millionen. Und wir bekommen diese Gravität eigentlich durch die Masse gar nicht. Und das ist einfach was anderes, ob man es mit einem Staat zu tun hat, der 80 Millionen integrieren muss eigentlich, nämlich alle, oder? Irgendwie muss der Staat ja alle integrieren eines Tages, oder ob es 8 Millionen sind. Aber ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Was für mich entscheidend ist, ob irgendeine Idee, die wir haben von unserem Staat, flexibel genug ist, um möglichst viele Erzählungen fassen zu können. Und ich glaube, jetzt gerade mit dem erwähnten Koalitionsvertrag hat Deutschland wieder einen Schritt weiter in diese Richtung gemacht, dass wir diese staatsbürgerliche Idee sehr viel weiter fassen tatsächlich. Und das ist gut so. In der Schweiz sind wir leider aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht an diesem Punkt. Wir sind viel zu sehr immer noch mit uns selbst beschäftigt. Und
was immer das uns bedeutet.
Ja, mit uns, ich glaube, mit uns meine ich in diesem Fall, es ist gut, dass du mich darauf hinweist, mit uns, ich glaube, mit unseren politischen Strukturen. Mhm. Und diese politischen Strukturen sind leider überhaupt nicht mehr zeitgemäß tatsächlich. Das heißt, wir haben ein Problem zum Beispiel mit den sogenannten Volksrechten, die unsere politische Kultur extrem instabil gemacht haben. Wir haben eine Schwächung des Parlamentarismus in der Schweiz. Wir haben also das Primat der Wirtschaft ist einfach extrem stark und die Politik hat gar nicht mehr diesen Deutungsanspruch eigentlich und diesen Führungsanspruch, den man in Deutschland natürlich schon merkt. Da gibt es wirklich einen immer noch, das ist übrigens ein Begriff aus der nationalistischen Ideologie, es gibt immer noch ein Sendungsbewusstsein tatsächlich oder wenn man so will, ein Gestaltungswillen der Politik. In der Schweiz gibt es höchstens einen Verwaltungswillen, wenn man das so zusammenfassen kann. Ich bin alles in allem, muss ich sagen, nicht so pessimistisch. Warum nicht? Weil du hast vorhin in den Raum gestellt, dass es immer irgendwie eine nationale Identität geben wird. Ich glaube das nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl fast ausschließlich über Religion geschah. Es war die Kirche, die das geschafft hat. Das ist vollkommen vorbei, nicht? Das ist total marginalisiert. Und ich glaube, dass die Wirklichkeit und die Realität dasselbe machen wird mit dem Nationalstaat, wir müssen nur ein bisschen noch geduldig sein, ist nicht meine erste Qualität, muss ich sagen.
Und durch was wird es ersetzt?
Warum muss man daran denken, dass es ersetzt wird? Das würde ja so, das insinuiert ja die Vorstellung, dass es etwas, einen Platz gibt, der natürlicherweise von dieser nationalen Ideologie ausgefüllt wird. Das glaube ich nicht. Wir brauchen sie nicht. Ich bin so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, und das reicht mir total, da brauche ich nicht noch diesen Wurmfortsatz, diesen Atavismus der nationalen Identität ist vollkommen überflüssig.
Das ist Identität im Plural, die jeder hat und die auch.
Ja, nicht nur im Plural, sondern total situativ beginnt. Ja. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade ein Podcast-Wesen. Und das bin ich noch nicht so lange. Das bin ich jetzt seit bald einer Stunde und schon bald werde ich ein geselliges Wesen sein und dann werde ich ein schlafendes Wesen sein. Die Frage ist doch, wie es zustande kommt, dass wir offenbar alle der Meinung sind, im Zentrum des Universums zu stehen, das sich um uns konzentrisch ausdehnt. Und diese Idee, dass wir abends ins Bett gehen und morgens immer noch dieselben sind, die neurophysiologischen Grundlagen sind überhaupt nicht geklärt, dieser Tatsache. Also ich glaube, wir hantieren häufig mit Begriffen, die extrem schwammig sind, überhaupt nicht wissenschaftlich definiert und denen wir nicht unbedingt gehorchen müssen.
Also wir leben von schwammigen Begriffen. Wir gehorchen Ihnen nicht. Ganz herzlichen Dank für diese Diskussion.
Vielen Dank.
War spannend.
Dankeschön.
Merci.
Vielen Dank.